Jungs, bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Ahoi und herzlich willkommen. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Funkhaus begrüßt Sie Christian Rühmkorff. Heute ist bei Radio Prag wieder Zeit fürs Eintauchen in die Geschichte und für Kultur. Was erwartet Sie heute? In unserem Kultursalon entführen wir Sie in die gruselige Welt der Mumien, aber nicht in Ägypten oder gar Moskau, sondern schlicht und ergreifend entführen wir Sie nach Brünn. Außerdem steht unser Tschechischkurs mit Markéta Kachlíková auf dem Programm. Da geht es um die Kirche. Und am Ende der Sendung werden wir auch noch den Sieger des Radio Prag Hörerwettbewerbs verkünden und damit bekannt geben, wer das Digitalradio erhält. Bis dahin müssen Sie sich noch gedulden, denn zunächst kommen wir zu unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte. In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni 1942 kam es zu einer der größten Tragödien in der neueren tschechischen Geschichte. Die mittelböhmische Gemeinde Lidice hörte auf zu existieren. Sie wurde zerstört als Vergeltungsmaßnahme für das Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich am 27. Mai. Nach dem Krieg haben sich hierzulande Dutzende Literaten und Filmregisseure auf verschiedenste Art mit diesem Ereignis auseinandergesetzt, das für die Bewohner des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren fatale Folgen hatte. Einen neuen Blickwinkel versucht der Spielfilm Lidice, der seit Donnerstag in den tschechischen Kinos läuft. Geschichte in der Gegenwart, das ist das Motto des heutigen Kapitels aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Ende Dezember 1941. Böhmen und Mähren sind von den Nazis besetzt. Als sogenanntes Protektorat und tschechoslowakische Widerstandskämpfer starten die Operation Anthropoid. Die Aktion ist von der tschechoslowakischen Exilregierung in London über viele Monate hinweg vorbereitet worden. Fallschirmjäger, die in England für den Widerstandskampf ausgebildet wurden, springen über tschechischem Gebiet ab. Sie haben den Auftrag, den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich zu töten. Am 27. Mai 1942 verüben die Fallschirmjäger Jan Kubisch und Josef Gabčík den geplanten Anschlag. Heydrich, der in seinem Auto auf dem Weg in sein Büro auf der Prager Burg ist, wird schwer verletzt. 8 Tage später erliegt er seinen Verletzungen. Auf den Anschlag reagierte die Nazi-Führung im Protektorat mit Terror. Sie rief das Kriegsrecht aus. Allein bis zum 3. Juni, als das Kriegsrecht offiziell endete, wurden etwa 4,75 Millionen Menschen kontrolliert, über 13.000 verhaftet und rund 700 hingerichtet. Die Demonstration von Macht und Gewalt der Okkupanten dauerte aber in Wirklichkeit 4 Monate lang und forderte noch viel mehr Opfer. Das war auch der Grund, warum nach dem Krieg nicht selten verlautete, es sei ein allzu hoher Preis für die Ermordung des nach Hitler und Himmler drittmächtigsten Mannes im nationalsozialistischen Deutschland gezahlt worden.
37, váš nový kolega, Kowalski. Večiškajte mě. Víte, co se říká? Že se těma měřeníma vytipovávají lidi, kteří jsou hodní na árijskou rasu.
Das Thema Lidice ist bis heute ein sensibles Thema für viele Tschechen. Seinerzeit wollte sich damit auch der weltbekannte Hollywood-Regisseur tschechischer Abstammung Miloš Forman filmisch auseinandersetzen. Aus persönlichen Gründen. Seine Eltern kamen im KZ ums Leben. Auf die Idee, das Thema etwas provokativ wie einen propagandistischen Film der Nazis zu gestalten, verzichtete er letztlich aber. Denn Lidice wurde zu einem Instrument einer anderen Propaganda, der kommunistischen. Das Drehbuch zum neuen Film hat Zdeněk Mahler geschrieben. Die Regie führte Petr Nikolajew. Regisseur Nikolajew hatte persönliche Gründe, sich des Drehbuchs anzunehmen. Sein Großvater war Offizier und Angehöriger der tschechoslowakischen Legionen im Ersten Weltkrieg. Am Tag seiner Filmpremiere erinnerte sich Nikolajew in einem Gespräch für den tschechischen Rundfunk.
Když potom byl protektorát, tak nějaký kavárně prohlásil, že...
Einmal, es war in der Zeit des Protektorats, war er in einem Café, in dem auch ein Provokateur saß. Auf seine Äußerungen reagierte mein Großvater mit einer Mahnung an den Mann. Dieser würde noch die Erde küssen wollen, die einst Präsident Masaryk mit seinen Füßen berührt habe. Es war kurz nach dem Attentat auf Heydrich und der Mann war ein Denunziant. In der Familie wurde erzählt, unser Großvater habe seinen besten Anzug angezogen, die Golduhr genommen und sei weggegangen. Die Familie hat ihn danach nie mehr wiedergesehen. Er wurde in Brünn hingerichtet. Ob er hängt oder erschossen, weiß ich nicht.
Peter Nikolaev wollte aber keinen historischen Dokumentarfilm drehen und anders als in älteren Streifen steht auch nicht das Geschehen um das Attentat auf Heydrich im Mittelpunkt. Vielmehr werden Lebensgeschichten erzählt vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse, die persönlichen Lebensdramen einfacher Bewohner des kleinen Dorfes in Mittelböhmen, das durch einen absurden Zufall zum Schauplatz eines grausamen Racheaktes wurde. Die Filmgeschichte basiert auf den zwischenmenschlichen Beziehungen. Dazu gehören Liebe, Neid, Hass und vieles mehr. Und sie basiert ebenso auf dem Gedanken, dass Kleinigkeiten den Lauf der Geschichte ändern können. Im Film Lice gibt es drei miteinander verflochtene Handlungsstränge. Die Hauptakteure haben ihre Vorbilder auch im realen Geschehen des Jahres 1942. Einer von ihnen ist František Šíma, der im Streit ungewollt seinen älteren Sohn umgebracht hat. Wegen fahrlässiger Tötung sitzt er im Gefängnis und rettet als einziger Mann aus Lice paradoxerweise sein Leben. Das zweite Hauptmotiv ist ein Brief, in dem ein junger Mann seine Untreue mit Hilfe einer Lüge zu tarnen versucht. Dieser gilt für die Nazis, die den Heydrich-Attentätern ohne Erfolg auf die Spur zu kommen versuchen, als Vorwand die Vergeltungsoperation in Lice durchzuführen. So wie es in Wirklichkeit auch geschah. Die Vergeltungstat der Nazis begann in den frühen Morgenstunden des 10. Juni 1942. Alle Häuser in Lidice, auch die Schule und Kirche, wurden in Brand gesetzt. Alle 173 männlichen Bewohner im Alter zwischen 14 und 84 Jahren wurden erschossen. Die Frauen und Kinder wurden in die nahe Stadt Kladno gebracht. Zwei Tage später wurden die 184 Frauen ohne ihre Kinder mit Bussen ins KZ Ravensbrück verschleppt. Von den 88 Kindern, die die Nazis im Zuge ihrer Rassenpolitik auf ihre Tauglichkeit zur Erziehung untersuchten, wurden 81 ins KZ im polnischen Lodz transportiert. Dort wurden sie wahrscheinlich gleich nach der Ankunft vergast. Diese Geschehnisse werden im Film nur in relativ kurz aufeinander folgenden Sequenzen mit groben Szenen gezeigt. In seinem Epilog, dem dritten Teil, setzt sich der Film mit der Frage auseinander, ob es ein wirklicher Gewinn ist, zu überleben, wenn man dabei seine Würde und Ehre verloren hat. Zwei Männer, die die Tragödie überlebt haben, suchen den Grund sowie die Kraft für das weitere Leben.
Shima.
Josef Šíma kehrt ahnungslos aus dem Gefängnis zurück, weil ihm dort niemand die Wahrheit über seinen Heimatort zu sagen wagte. Dort, wo einst Lidice war, findet er nur einen weiten, bis zu Unkenntnis veränderten Landstrich ohne Menschen und Häuser vor. Die Nazis haben sogar den Lauf des Baches umgeleitet, damit nichts mehr so ist, wie es einst war. Der tschechische Gendarm Vlček, der ohne innere Überzeugung in den Dienst der regionalen Verwaltung der Besatzer getreten war, erschießt sich nach der Tragödie wegen seiner Gewissensbisse. Die Hauptmotive des Films werden nicht wie in vielen anderen tschechischen Produktionen vor dem Hintergrund von Heldentaten oder Bildern des Leidens verarbeitet. Das entspricht auch dem Drehbuch von Zdeněk Mahler, der wiederum sein eigenes Buch Nocturno als Vorlage genommen hat. Den darin enthaltenen ungewöhnlichen Fokus erläutert er so.
Mir lag daran, dass wir diese tragische Geschichte nicht als etwas betrachten, das uns in der Vergangenheit zugestoßen ist. Das Böse war als solches gegen unschuldige Menschen gerichtet und forderte ein Maximum an Opfern. Der Täter hat sich obendrein sofort dazu bekannt, ostentativ, ja abartig. Damals im Krieg hat es wie eine Tragödie ohnegleichen gewirkt, doch die Zeiten haben sich geändert.
Mit dem Täter meint Mahler selbstverständlich Nazi-Deutschland, das sich unmittelbar nach dem Massenmord in Lidice zu der Tat bekannt hat. Dies geschah zum ersten Mal und letzten Mal im Protektorat, obwohl die Nazis schon am 24. Juni 1942 mit der Gemeinde Ležáky nach demselben Muster verfuhren. Im Gespräch mit dem tschechischen Rundfunk führte der Drehbuchautor in diesem Zusammenhang weiter aus.
Solche Tragödien spielen sich heutzutage im Prinzip jede Woche ab. Das hat zur Folge, dass mit dem Zeitenwandel und mit der Barbarisierung der modernen Welt auch die Geschichte von Lidice nicht nur als eine historische Parabel, sondern gleichzeitig auch als eine Metapher unserer heutigen Welt gilt. Derartige Ereignisse wie die von Lidice sind mittlerweile gewöhnlich. Heute sprechen wir von terroristischen Handlungen, sie haben aber dieselben Grundrisse. In diesem Sinne ist der Film Lidice keine historische Erinnerung, sondern eine Mahnung.
Über den neuen Spielfilm Lidice berichtete Jitka Mladková. So, und nun unser Tschechischkurs von Markéta Kachlíková. Es geht um die Kirche, aber nicht um die Institution, sondern um das Gebäude an sich. Viel Spaß beim Hörenlernen.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben in der letzten Ausgabe versprochen, eine Kirche, Kostel, zu besuchen und uns dort umzusehen. In den Kirchenraum tritt man durch ein Portal.
Portal.
Gleich am Eingang findet man meistens ein Weihwasserbecken.
Nádoba na svěcenou vodu.
Oder?
Kropenka.
Der Hauptraum der Kirche ist das Hauptschiff.
Hlavní loď.
Dieses wird zumeist durch ein Querschiff
Příčná loď
gekreuzt bzw. von niedrigeren Nebenschiffen
Vedlejší lodi
gesäumt. Diese sind durch Säulen
Sloupy
und Pfeiler
Pilíře
vom Hauptschiff getrennt. In den Nebenschiffen befinden sich oft mehrere Kapellen
Kaple.
Der Raum der Kirche, den nur Geistliche betreten dürfen, ist das Presbyterium
Presbytář
oder
Kněžiště.
Der zentrale Punkt einer katholischen Kirche ist der Altar.
Oltář.
Auch ein Kreuz
Kříž
darf im Presbyterium nicht fehlen. Ein erhöhter Ort in der Kirche, von dem aus der Priester predigt, heißt Kanzel.
Kazatelna.
Meistens über dem Eingang ist der sogenannte Chor.
Chur.
Auf dem sich auch ein liturgisches Musikinstrument befindet, die Orgel.
Barhany.
Den Gläubigen stehen beim Gottesdienst die Kirchenbänke zur Verfügung.
Lavice.
Die Beichte findet in einem Beichtstuhl statt.
Spovědnice.
Die meisten Kirchen erkennt man auf den ersten Blick bereits vom Außen. Ein wichtiges Merkmal ist dabei der Turm,
Bierch,
auf dem eine Glocke hängt,
Zwon,
und durch ihr Geläut in die Kirche einlädt. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Sie hörten den Tschechischkurs von und mit Markéta Kachlíková. Kommen wir von der Kirche zur Kultur und dafür müssen wir keinen allzu großen Schritt machen. Die Vergänglichkeit des Fleisches, sie ist Grenze und Grund des Lebens. Es ist eine ewige Herausforderung für den Menschen, sie zu überwinden und der Absolutheit des Todes ein Schnippchen zu schlagen. Zahllos sind die Versuche vom wächsernen Lenin bis zurück zu den balsamierten Pharaonen des alten Ägypten. Mumien aber gibt es nicht nur in Moskau und Memphis. Begleiten Sie uns auf einer Reise zu den Mumien von Brünn, ein Kultursalon von Thomas Kirschner. Sie hören eine Wiederholung vom 15. Juni 2008.
Brünn, Freitagmorgen. Gut 2,5 Stunden habe ich gebraucht mit dem Zug aus Prag bis hier in die mährische Metropole. Vor dem Bahnhof eilen die Menschen vorbei, die Straßenbahnen sind voll besetzt, Autos fahren Stoßstange an Stoßstange. Jeder scheint es eilig zu haben hier, ein ganz normaler Arbeitsmorgen halt. Kaum zu glauben, dass nur ein paar Schritte weiter auf mich jetzt eine ganz andere Welt wartet. Eine Welt, in der Zeit keine Rolle mehr spielt.
Und wirklich ist es kaum eine Minute Fußweg vom belebten Bahnhof zum stillen Kapuzinerplatz. Der wird vom Kapuzinerkloster dominiert und seiner schlichten, fast uniformiert wirkenden Kirche, die auch in der Architektur ein Zeugnis ablegt vom Armutsgelübde, das die Kapuziner abgelegt haben. Gleich daneben liegt der Eingang zur Kapuzinergruft. Und hier erwartet mich Frater Pavel, Vorsteher der hiesigen Ordensgemeinschaft, zu einer Führung durch die Unterwelt des Klosters.
Über eine enge Treppe betreten wir nun die Räume der Krypta, weiß ausgemalt, gewölbt, mit einem schummrigen, aber nicht ganz dunklen Licht.
Wir befinden uns jetzt hier in der Krypta des Kapuzinerklosters. Die Kirche steht hier schon 53 Jahre. Für ihren Bau mussten damals 10 Bürgerhäuser abgerissen werden. Die Keller der Häuser wurden genutzt, um unter der Kirche eine ausgedehnte Krypta anzulegen. Die hatte jedes Kapuzinerkloster, das ist also keine Besonderheit. Eine Besonderheit ist, dass man hier ein außergewöhnliches System von Lüftungskanälen angelegt hat. Deshalb gibt es hier immer einen leichten Luftzug und der hat für die Mumifizierung der Toten gesorgt, die hier begraben worden sind.
Die Mumifizierung ist kein Zufall. Barockbaumeister Moritz Grimm kannte die geologischen Besonderheiten des Bauplatzes mit seinem durchlässigen Untergrund genau. Mit einem Lüftungssystem wusste er sie sich geschickt zunutze zu machen. Auch Grimm ist übrigens mit seiner Familie in der Kapuzinergruft bestattet. Aber nicht alle Leichen blieben erhalten. Von den 150 hier beigesetzten Kapuzinermönchen sind heute noch 24 zu sehen. Insgesamt haben sich rund 50 Mumien in der Gruft erhalten. Sie stammen aus den Jahren 1658 bis 1784, als Kaiser Josef II. Die Kirchenbestattung verbieten ließ.
Rechts und links stehen in einer langen Reihe die Särge. Rostige Schilder verkünden den Namen. Jerzy Barnabas Aureli, Kaminkehrermeister, gestorben 1757, können wir da lesen. Oder Martin Löw, Brünner Bürger, gestorben 1773. Die Särge sind aus dunklem Holz, aus einfachen Brettern gezimmert. Auf den Bohlen haben sich noch Reste einer volkstümlichen barocken Bemalung erhalten. Ein Kruzifix,
Blumen, Ornamente nachgedunkelt und verblichen. Die Deckel liegen neben den Särgen, die nur noch mit einer Glasplatte abgedeckt sind und einen Blick hinein ermöglichen. Ein paar Handvoll Sägespäne und Schemen derer, die dort bestattet sind. Grau, lederartig, in sich zusammengefallen. Hier kann man noch die Stiefel erkennen, dort einen Rosenkranz, dort ein Kruzifix. Manchmal ist der Schädel von den Schultern geknickt und liegt in den Spänen. Manchmal ist der Kopf noch wie lebendig erhalten und nur grau und wie zu einem Stein geworden, die Augen eingefallen, das Antlitz wie schlafend. Unwillkürlich schaut man weiß nicht, soll man erschreckt sein, soll man fasziniert sein. Gelbe Zähne grinsen aus dem Sarg, manchmal ein Lächeln, manchmal eine verzerrte Fratze. Und doch, wenn man in der ganzen Reihe dieser Särge vorbeigeht, dann bleibt zum Schluss das friedliche Antlitz des Todes, der Herr, der große Bruder des Schlafes ist.
Sic transit gloria mundi. So vergeht der Ruhm der Welt, heißt es hier auf der Aufschrift, auf die der Totenengel zeigt. Auch Adlige haben sich oft bei den Kapuzinern bestatten lassen, weil sie gern in der Nähe von betenden Mönchen ruhen wollten. Hier sehen wir noch einen originalen, mit Malereien geschmückten Barocksarg, in dem Adlige beigesetzt wurden.
Eine von ihnen ist die Gräfin Zinzendorf, gestorben 1719. An sie knüpft sich eine schauerliche Geschichte, wie sie bei einem solchen Ort wohl nicht fehlen darf. Der österreichische Publizist Ernst Trost hat sie in einer Brünner Reportage aus den 60er Jahren wiedergegeben.
Man starrt die Leiche an und fühlt sich als Zeuge einer schrecklichen Tragödie. Die Haltung der anderen Mumien in der Gruft drückt das Endgültige des Todes aus. Dieses Mädchen aber verkrampft seine mageren Hände in die Schenkel. Seine Beine sind ein wenig angezogen, der Körper ist gekrümmt. Unruhe, Entsetzen, Angst, Verzweiflung, all das bekennt diese Mumie mit einem einzigen stummen Aufschrei für die Ewigkeit. Jetzt ist ihr Sarg geöffnet. Damals war er geschlossen und das Mädchen erwachte. Vielleicht schon hier in der Gruft, wo es für jedes Klopfen und Schreien zu spät war, während oben die Mutter die Kränze zählte und die Blumen mit ihren Tränen netzte.
Tak už jenom při pohledu na tu mrtvolu té Isabely.
Man muss sich den Leichnam der Gräfin Isabel von Zinzendorf nur anschauen. Dann sieht man auf den ersten Blick, dass der Körper seltsam verdreht ist. Da ist es natürlich nicht weit bis zu der Legende, dass die Gräfin nur scheintot war und im Grab erwacht ist, wie das ja gelegentlich geschehen sein soll. Die Leiche ist dann aber später untersucht worden und die Experten gehen davon aus, dass die Gräfin an einem epileptischen Anfall gestorben ist. Aber fast jeder, der hierher kommt, fragt nach der Legende, weil eben der erste Blick so eine Frage aufdrängt.
Tiere schreiten noch einen engen Torbogen und kommen an das Ende des Ganges. Er mündet in zwei vergitterte Räume. Durch die Gitter schaut man auf eine lange Reihe Leichname, die hier ohne Sarg liegen.
Tak teď stojíme v té vlastní hrubce.
Jetzt stehen wir in der eigentlichen Kapuzinergruft, in der ausschließlich die Brüder beigesetzt sind, und das in der für diesen Orden typischen Weise. Die Kapuziner gehören zu den Bettelorden, und so gab es für alle Brüder auch nur einen einzigen Sarg. In dem wurde der verstorbene Bruder hierher in die Gruft getragen, und hier hat man ihn dann auf die nackte Erde gelegt, mit nichts als zwei Ziegelsteinen unter dem Kopf. So ist er hier bestattet worden.
Pod hlavu mu dali dvě cihly a tak to byl pohřben na tomto místě.
Heute ist die Brünner Kapuzinergruft Grab und Museum zugleich. Für die einen ein Ort der Einkehr, ein Memento Mori, für andere ein schauriges Panoptikum der letzten Dinge. Ein wenig stören ihn die Besucherströme in der Krypta, räumt Bruder Pavel ein.
Aber ich sage den Leuten immer, wir sind ein Bettelorden. Die Brüder arbeiten selbstverständlich mit ihren eigenen Händen für ihr Brot, aber sie gehen auch betteln, damit sie ihr Brot mit den Armen teilen können. Und die Brüder hier in der Gruft sammeln noch nach dem Tode für uns bei den Touristen milde Gaben, mit denen wir hier die Gebäude instand halten können. Ich sage immer, die toten Brüder betteln für uns Lebende.
Thank you.
Thomas Kirschner nahm Sie mit zu den Mumien in Brünn und dahin kehren wir auch noch einmal in der kommenden Woche zurück. Wir sind damit auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Fast, denn eines darf ich nicht vergessen, der Radio Prag Hörerwettbewerb ist zu Ende, der Sieger ist ermittelt. Und den will ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir suchten nach einem berühmten Prager Theater und seinen beiden Protagonisten. Die richtige Antwort? Das sogenannte Befreite Theater Osvo Bosane Divadlo und die Schauspieler Jan Werich und Jerzy Woskowitz. Wir haben doch einiges an richtigen Antworten auf diesen schwierigen Wettbewerb erhalten. Der beste Beitrag kam von Ralf Urbanschik aus Eisleben. Herzlichen Glückwunsch. Den Beitrag von Ralf Urbanschik sowie alle Finalisten finden Sie demnächst auf unserer Webseite. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch am Sonntag wieder einschalten. Da gibt es viel Musik zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Funkhaus Christian Rühmkorff. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Machen Sie es gut, auf Wiederhören. Naslyšenou.
Posloucháte vysílání rádia.